Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Dann würde ich sagen, liebe Katharina, herzlich willkommen mal wieder bei mir im Podcast und ich lade mich einfach mal selbst bei dir ein.
Ja, ist schön. Auch ganz herzlich willkommen, Timo.
Wir setzen heute so ein bisschen die Reihe dessen fort, was wir begonnen haben. Ne? Wir haben uns ja irgendwie so ein bisschen in den Emotionen verhakt und dein Vorschlag letztes Mal war, dass wir uns über das Thema Freude unterhalten. Mhm. Warum Freude? Wie bist du drauf gekommen?
Ich liebe es, mich zu freuen. Ich finde das schön, weil Freude ist für mich was auch ganz zutiefst eine Verbindung zum Yoga hat, weil es gibt ja einmal so diese eher vielleicht bewegte Freude wirklich als Emotion und auch so eine ganz stille Freude. Also das sind wir ja zutiefst in der Yoga-Praxis und ich habe gedacht, so das würde mich sehr freuen und interessieren, was du dazu zu sagen hast. Dadurch, dass wir das ja immer vielleicht auch für alle, die zuhören, so schön, dass ihr da seid oder dass du da bist. Wir sprechen das nämlich nie ab und das macht es noch so schöner, finde ich, zu gucken, wo es einen hinführt. Und ja, deswegen, Timo, war das Thema Freude ganz oben auf, nachdem wir jetzt mit Wut und Ärger uns, glaube ich, gut so ein bisschen vertieft hatten.
Ich würde an der Stelle auch mal alle begrüßen, die zuhören. Ich freue mich, ich habe gerade auch in letzter Zeit ein paar ganz, ganz liebe Zuschriften bekommen und habe auch immer so gebeten um Themenvorschläge. Also nochmals an alle, die zuhören, wenn ihr Themenvorschläge habt, super gerne einreichen, weil das ist eigentlich immer das, woran es bei mir hakt. Ich würde auch mal wieder einen Podcast alleine machen, so habe ich die eigentlich gestartet. Und ich habe schlicht und ergreifend keine Themen, wo ich sagen würde, ah, das interessiert doch wirklich alle, ne? Es ist da manchmal so sehr speziell. Aber ich glaube, du hast ebenso schön gesagt, wir haben uns an der Wut und dem Ärger so ein bisschen und Angst hatten wir auch hochgezogen. Und ich finde, es ist jetzt auch mal Zeit, in die Freude zu gehen. Und auch gerade so im Kontext des Yoga, ich erlebe das gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie das woanders ist, aber gerade so in den Studios, in denen ich unterwegs bin, in unserem eigenen nicht so stark zum Glück, aber häufig als sehr en vogue über sehr schwere Themen zu reden. Und ich glaube manchmal, es ist so ein bisschen eine gute Yogastunde, die muss irgendwas ganz Schweres abhandeln. Und ich glaube, es kann sehr tief sein, ohne schwer sein zu müssen. Und ich glaube vor allem, dass die Freude und im Übrigen auch der damit verbundene, häufig vorkommende Humor zwei ganz große Stützen sein können, dass wir die Dinge, um die es im Yoga eigentlich geht, vielleicht noch viel besser entwickeln und kultivieren und wiederentdecken können.
Ja, oh ja, absolut. Mhm. Mhm. Sehr, das finde ich auch. Und es ist auch schön, wie du gesagt hast, ne? Weil ich glaube, dass Freude und Tiefe sich so überhaupt gar nicht im Weg stehen, im Gegenteil. Oder auch Humor, dass es eine Leichtigkeit hat in einer sehr tiefgründigen Praxis, sowohl auf der Yogamatte wie auch im Leben. Also das steht sich null im Weg, im Gegenteil. Ich finde, das stützt sich gegenseitig ganz wunderbar.
Vielleicht könnten wir heute so ein bisschen gucken, wofür ist Freude gut? Mhm. Was passiert, wenn zu wenig Freude da ist und was bremst vielleicht Freude? Was passiert vielleicht auch, wenn zu viel Freude da ist? Weil auch das kann passieren. Mhm. Wie können wir uns davor bewahren? Ja, und wie und wann können wir es vielleicht auch im Yoga-Unterricht oder in der eigenen Praxis ein bisschen verfügbar machen? Mhm. Na, das kommt mir so gerade in den
Kopf.
Ja,
schöner Fahrplan, würde ich sagen.
Gut, dann lass uns doch mal schauen. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen, ich glaube, ich hatte mal so meine Definition oder unsere hauseigene Definition dessen, was Emotionen sind, reingeworfen oder wofür Emotionen stehen können. Ich habe sie immer mal beschrieben, ich glaube auch in unserer Historie, unser Podcast, als Botschafter unserer Bedürfnisse. Mhm. Also Emotionen sind ja immer da, das ist das rein Körperliches, was uns ja irgendwo auf einer somatischen Ebene an Dinge erinnert, die unser System gerne hätte oder bräuchte. Und insofern sind ja alle unsere Emotionen irgendwie ganz gut und irgendwie ganz sinnvoll und sinnhaft und haben ihre Berechtigung. Wie würdest du denn Freude definieren? Wo kommt die denn her? Was verbotschaftet die denn so?
Schöne Frage. Also Freude ist für mich auch was, was sich ja zutiefst auch wieder im ganzen Körper erleben lässt. Und ganz zentral auch bei einem unserer, glaube ich, auch beider Lieblingsthemen sind wir sofort auch beim Atem. Freude ist ja nichts, was im Kopf stattfindet, sondern wieder wirklich unser ganzes Sein ist da angedockt. Und ja, was ist es? Also es bringt wirklich in eine Aktivierung, finde ich, ein Stück weit. Und auch in Richtung Zufriedenheit oder zeigt auch, ich weiß nicht, ich finde auch immer, das ist so was immer, was der Seele auch gut tut, macht das sehr deutlich. Also wenn ich wirklich so eine Freude habe, das ist eigentlich ein ganz guter Wegweiser, dass ich da gerade sehr im Sinne meiner eigenen Bedürfnisse sozusagen erfüllend unterwegs bin, wenn sich Freude einstellen darf.
Also sprich, sie kommt dann, wenn du Bedürfnisse erfüllst und dir das auch ganz gut von der Hand geht. Oder respektive du ein Erfolgserlebnis hast?
Das schon, oder auch wenn ich was tue, was ich einfach auch wirklich gerne tue. Also zum Beispiel, ich liebe Wasser und als wir da den Retreat in Goa im Februar unterrichtet haben, ich war bestimmt jeden Tag eine Stunde in diesem 27 Grad warmen Meer und ich war so beseelt. Also es hätte, glaube ich, sonst was für eine Nachricht kommen können, es hätte mich nichts erschüttert. Und ich habe sogar, als ich wieder zu Hause war, ein paar Nächte geträumt, ich bin in diesem Meer. Also weil ich hatte so eine tiefe Freude, in diesem warmen Meer zu sein, das kann ich mit Worten gar nicht ausdrücken. Und ja, also es ist gar nicht immer geknüpft an im Sinne eines, ich weiß nicht, ob das war, wo du so ein bisschen hin wolltest, im Sinne von eines Erfolgserlebnis oder ich erreiche irgendwie was, sondern auch, es hat so ganz viele Nuancen.
Absolut, absolut. Ne? Das heißt, ich finde nämlich, es hat ja ganz viele Aspekte, du hast eben den Atem erwähnt. Wenn wir uns angucken, wie sich der Atem verändert in der Freude, dann ist der Einatem betont und brustig. Das heißt, Freude hat immer irgendwas mit einer Aktivierung zu tun und damit ist es handlungsorientiert und damit ist es auch ein ganz wichtiger Handlungsantreiber. Ne? Und worauf ich gerade hinaus wollte, es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten, uns in der Handlung wohlzufühlen, in die Handlung zu kommen. Entweder, wenn wir etwas gerne tun, weil wir uns daran erfreuen, oder wenn wir etwas tun, was neutral ist oder vielleicht nicht mal so dolle für uns, aber wir ein Erfolgserlebnis haben, dann auch. Also es hat immer irgendwas mit einer Form von Belohnung zu tun. Und damit hat es für mich unglaublich viel mit dem Thema Wertschätzung zu tun. Also wenn wir uns freuen über etwas, an etwas, dann schätzen wir das, was auch immer es ist, in dem Moment wert. Und das ist dann auch ein Augenblick, der später vielleicht zur Dankbarkeit werden kann, wo wir halt bewusst erfahren, wie schön es gerade ist, wie gut wir es haben, was wir alles besitzen, also auch auf einer geistigen Ebene oder Vermögen zu tun. Ne? Und deshalb glaube ich, ist uns Zeit für Freude zu nehmen ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn ich so Kindern zuschaue, ne, dann, also vielleicht nicht allen, aber so diesem, was man mit Kindern, glaube ich, verknüpft, dass man ihnen irgendwas vermeintlich Kleines gibt oder sie sich an einer Kleinigkeit erfreuen können und die nehmen sich halt wirklich Zeit für diese Freude. Es ist nicht so dieses kurze Abhaken, ah ja, danke schön, wunderbar, nächstes, sondern es ist wirklich im Augenblick zu verweilen und das, was da gerade ist, komplett wertzuschätzen. Ne?
Ja, oh, das ist schön. Ja, das stimmt, das kann man gut beobachten, dass man dem wirklich, also wie so ein Eintauchen mit dem ganzen Sein in dem Moment wirklich das auch, vielleicht auch einfach auch sich erlauben zu fühlen. Vielleicht ist es das auch, was wir Erwachsenen oder ja, viele Erwachsene vielleicht auch irgendwie verlernt haben, dass man sich das wirklich erlaubt, in dem Moment voll da drin zu sein und diese Zeit da reinzugeben, ne? Weil es was ganz Schönes, Wertvolles für uns bereithält.
Ich glaube sogar, um an dem anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast, das finde ich einen interessanten Gedanken, den weiter zu spinnen. Weil ich glaube, wenn ich das mal rumdrehe, dass wir uns, es gibt ja so die Leute, die jetzt hin bis zur Selbstverletzung irgendwie eher so in das Gegenteil dessen gehen, um sich überhaupt noch zu spüren, wenn sie einfach zu abgestumpft sind, wenn sie zu viel zu tun haben, wenn sie nämlich zu wenig Freude und Erfolgserlebnisse haben. Und ich glaube, dass man das sehr wohl wirklich unterstützen muss, dass man das üben muss, dass man sich da Zeit und Räume verschaffen muss, um genau das zu tun. Und für mich bedeutet das zum Beispiel auch, mir bei allem Alltagsstress, also ich, ja, ich weiß, ich habe ein Yoga-Studio und trotzdem ist Stress da.
Ja.
Ich glaube, du hast letzte Woche mit der Nicole Bonkers gesprochen, gell? Ja, ich hab nur den Titel gesehen. Die Nicole ist ja auch schon Yoga-Unternehmerin seit 100.000 Jahren. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie es ähnlich gesehen hat. Das ist halt ein tolles Business und trotzdem ist es halt auch ein Business. Und,
ja, absolut.
So. Und deshalb, ich habe für mich irgendwann entschieden, mir wirklich für die Dinge, die mir wichtig und wertvoll sind, Zeit zu nehmen. Und das bedeutet, im Sinne eines Ausgleichens, wir sind ja manchmal so auf der Schiene unterwegs, ah, oh, das muss ich noch machen, das. Und wenn ich das und das alles nicht geschafft habe, dann ist aber nicht genug. Und ich habe wirklich so, ich weiß nicht, ob ich es Gabe nennen soll oder ob ich es Dummheit nennen soll, aber ich kann Dinge trotz Wichtigkeit ab einem gewissen Punkt, wenn ich merke, ich bin durch, komplett ausblenden. Und ich lasse dann zum Teil sogar Dinge mal gegen die Wand fahren, um mich genau dem zuzuwenden, was mir halt auch wichtig ist für mich. Mhm. Ja, ich setze mich dann mittags irgendwie eine Stunde ans Klavier und spiele. Können auch mal zwei werden. Schön. Und das habe ich schon immer gemacht. Und ich glaube, das ist gar für mich, ich weiß nicht, das soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein, überhaupt nicht, sondern weil ich weiß auch nicht immer, ist das jetzt gut oder nicht. Das ist, da hält sich auch nicht immer die Waage. Aber so vielleicht als Idee, ich glaube, dass wir, weil ich erlebe es für mich, ist es ein riesengroßer Resilienzfaktor, dass die uns gerade zuhören, die vielleicht das so ein bisschen so, vielleicht nicht den besten Zugang haben, sich vielleicht mal die Frage stellen können, gibt es Freiräume, die ich mir schaffen kann, um einfach nur mal was zu tun, was keinem Sinn und Zweck dient, außer der Freude selbst?
Ja, oh, wie schön. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht so leicht. Also ich finde ja, das ist eher, weiß ich nicht, ich finde das großartig, wenn das da ist. Sehr, 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 ja. Vielleicht sehr, sehr weise. Wer weiß, wo das herkommt, Timo, das ist großartig.
Ja, vielleicht ist es doch einfach nur ein großer Hang auch mal zur Faulheit, den Dingen gegenüber, die ich halt auch nicht so gerne mache. Das spielt da auch mit rein, um ehrlich zu sein. Man kann es ja alles ein bisschen reframen. Aber es ist auf jeden Fall sehr dienlich. Also mir hat es schon immer gedient, ja.
Ja, und ich finde das auch ganz wichtig. Also dieses, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich empfinde das immer so, dass das auch gerade in Deutschland dieses fleißig sein und irgendwie Planerfüllung jeden Tag dazu bringen, ist ja sicherlich auch so ein bisschen historisch mitbedingt. Das hat ja Gründe auch, wieso wir so eine Mentalität auch entwickelt haben. So ein, und gleichzeitig finde ich, gerade dieses, dass man sich, also ich finde wirklich, für mich ist es so, das braucht wirklich fast so eine innere Erlaubnis, davon mal abweichen zu dürfen, weil auch alle sagen immer, ich habe keine Zeit für das, für das, für das. Und am Ende ist es ist manchmal so, das kenne ich auch gut. Und gleichzeitig ist es aber ganz oft auch natürlich die Wichtigkeit, die wir Dingen geben. Und da auch Räume zu schaffen, wo wir, wie du gesagt hast, ne, was tun, was uns einfach, in Anführungsstrichen, großer Schönheit nur der Freude dient, in dicken Anführungsstrichen, ist so wichtig. Und ich glaube, dass auch richtig viele Menschen es gibt, die auch vielleicht gar nicht mehr wissen, wenn man die fragen würde, was erfreut dich denn so richtig, dass die das gar nicht so leicht beantworten könnten, weil das so weit weg vom Alltag gerutscht ist oder so verlernt ist. Also für mich ist es immer so wie ein Verlernen, weil ich glaube, wir sind dazu sehr in der Lage, jeder Mensch.
Absolut. Das ist lustig, weil das, was du gerade sagtest, hätte ich gerade so ganz gern so an alle mal kurz formuliert als Frage, die uns gerade zuhören. Weil genau das erlebe ich auch. Also sich wirklich mal die Frage zu stellen, was bringt mich in die Freude? Was macht mir Spaß? Was mache ich gern? Und es nicht zu knüpfen an Sinnhaftigkeit. Mhm. Es darf mal so richtig kindlich sinnbefreit sein. Und insofern finde ich das auch vollkommen doof, wenn man darüber urteilt, was Leute in die Freude bringt. Also ich kann auch als erwachsener Mann noch mit Lego spielen. Ja, es ist nicht meins. Ich kann, keine Ahnung, sinnlos in der Ecke rumzappeln und tanzen. Ich kann Musik machen, ich kann was malen. Ich kann einen Spaziergang machen, ganz egal. Oder ich kann was basteln oder ich kann kochen oder, ne? Das muss ja nicht immer an irgendeine sinnhafte Tätigkeit gekoppelt sein. Ich glaube sogar im Gegenteil, das ist wichtig. Weil wenn wir es immer an sinnhafte Tätigkeiten oder vermeintlich sinnhafte Tätigkeiten koppeln, dann sind wir in so einer Zweckgebundenheit der Freude. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie so intrinsisch ist, wie sie dann sein könnte. Ja, einfach mal Dinge tun, auch als Belohnung, ne, darf sein. Und vielleicht eins, das hat ja auch ganz viel mit Dopamin zu tun. Also Freude und Dopamin sind auf einer Spur. Keine Freude, kein Dopamin. Ne? Also zu wenig Freude führt uns auch ganz gern mal in so eine, tja, in so eine Zurückgezogenheit, in so eine Ängstlichkeit, in so eine Traurigkeit, in so eine Depression durchaus. Das sieht man gut leider bei Parkinson-Patienten. Ne? Die haben eine verminderte Dopaminproduktion und die haben dann wenig Freude und die haben einen schlechten Zugang zum Teil und die sind dann generell von ihrer Stimmung manchmal schwer, dass sie da hochkommen. Ne? Mhm. Und das ist generell für uns ein Stimmungsaufheller und es ist auch ein Ankurbler, ne? Mhm. Der uns also auch irgendwie in die Tatkraft bringt, so ein bisschen.
Ja. Und das ist ja auch schön, sich da drin auch zu erleben. Ne? Das macht natürlich was anderes. Also auch wenn wir immer aus Yoga-Sicht natürlich das nicht werten nach gut oder schlecht oder sowas. Aber so, also für mich ist da ganz nah auch immer so Zufriedenheit und auch vielleicht auch eine gewisse, auch Genussfähigkeit ist irgendwie so ein Verwandte der Freude für mich, weil das ist ja auch so was, wenn ich mir erlaube, was zu genießen, das ist ja auch nicht immer auf allen Ebenen, das ist ja jetzt auch nicht immer so, dass das jetzt irgendeinem großen Ziel dient, sondern das ist ja wirklich das pure Feiern sozusagen des Lebens und der Freude und des Hierseins auf der Erde vielleicht. Ja, ist spannend.
Ich finde, du hast gerade eine schöne Verbindung geschaffen, die ich auch sehe, immer wenn Freude nicht total überschwänglich ist, dass sie assoziiert mit einer guten Form von Ruhe, nämlich durch genau diese Genussfähigkeit. Also wenn ich in der Lage bin, Freude zuzulassen, ohne schlechtes Gewissen, weil ich sage, hey, das steht mir zu. Ich habe jetzt wirklich genügend gearbeitet und jetzt ist bewusst Zeit, um einfach mal dem Müßiggang nachzugehen und das zu tun, worauf ich Lust habe. Weil ich derjenige bin, der entscheidet, was ist gerade wichtig und nicht irgendein Gesetz dieses Mannes, dieser Mann. Man macht das nicht oder man macht das so, ne? Mhm. Und wenn das stattfindet, das erlebe ich zumindest bei mir, dann bin ich A, meistens ganz im Augenblick und dann bin ich auch mal entkoppelt von Sorgen und To-Do-Listen und das ist dann eine aktive, weil Freude ist was Aktives, aber eine aktive Zeit der Erholung, also auch der mentalen Erholung, Neuausrichtung. Im Gegenteil sogar, ich richte dann, wenn ich in der Freude bin, meinen Geist auf die Möglichkeiten aus und das gibt mir einen ganz anderen Zugang, weil wir denken ja kontextuell assoziativ, also wenn mein Zugang von der Freude befeuert wird, meine Assoziationen, dann wird auch das Zurückschwingen in die Arbeit meistens ein bisschen leichter.
Mhm. Ne? Ja.
Und ich glaube darüber hinaus sogar, dass wir uns für die meisten Aspekte unseres Alltags auch oder den meisten Aspekten unseres Alltags, auch wenn sie Arbeit heißen, immer ein gewisses Mindestmaß an Freude abbringen können. Also ich glaube, es hat viel mit unserer Haltung zu tun, weil ich kann mich natürlich per se dafür entscheiden, mich über eine Arbeit, die mir nicht schmeckt, zu ärgern. Ich meine, da bleibt bestimmt ein kleiner Rest, der uns nie schmecken wird. Ja. Aber ich glaube, dass wir viele Aspekte unseres Lebens mit, wenn wir es bewusst wollen, mit ganz viel Freude ausschmücken können. Und dann werden sie uns leichter und für andere, die mit uns zusammenarbeiten, irgendwie auch.
Ja? Oh ja, ja, wirklich. Also ich finde, das ist ähnlich wie mit der Dankbarkeit. Da ist es, glaube ich, viel verbreiteter auch, dass man wirklich, wie du sagst, ne, einfach sich auch so ausrichtet. Und ich finde, selbst in Aufgaben, die man vielleicht so mittel gerne hat, so. Ich finde, wenn man gut hinguckt und das auch zulässt, ist in vielen Dingen viel mehr Freude auch versteckt oder zu finden. Mhm. Und es hat für mich auch wieder ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und den Moment dann auch so bewusst zu erleben. Also ich glaube, es findet sich in vielen Leben bestimmt viel mehr Freude, als auf den ersten Blick vielleicht erscheint.
Ich würde gerne, bevor wir uns auch vielleicht der Frage, was kann denn passieren, wenn zu viel Freude da ist, weil ich behaupte, das kann sein, würde ich mich gern ganz kurz in den Yoga-Weg begeben. Und zwar ist ja da aus dem Buddhismus kommend, gibt es ja eine Stelle, wo die sogenannte Mitfreude beschrieben wird. Ne? Mudita. Und das gehört aus dem Buddhismus kommend, für diejenigen, die es nicht kennen, zu den sogenannten Brahma-Viharas. Im Yoga nennt sich das Bhavana oder Bhavanata, etwas kultivieren. Und es geht um das sozusagen künstliche Herbeiführen, Üben, Kultivieren und dadurch entstehendes Ausbauen von geistigen Qualitäten, der liebenden Güte, des Mitgefühls, der Mitfreude und ich möchte mal sagen, der Großzügigkeit und Gelassenheit. Diese Mitfreude, die ist ja nicht umsonst angelegt im Yoga-Weg. Wie gehst denn du damit um? Wie siehst du die Mitfreude? Warum braucht's Mitfreude?
Also für mich ist das eine ganz große Quelle auch an Freude. Und auch Freude, finde ich, hat ja ganz viel auch für mich mit Gemeinschaft auch zu tun. Also auch, was wir gesagt hatten, dieses Losgelöstsein, wirklich so eine aktive Erholung auch, indem man gar nicht drüber nachdenkt, gerade auch so wie in unserem Kontext oder so, was ist das nächste Projekt, was ist das nächste Seminar, vielleicht auch im Sinne von schönen Erschaffen oder so, aber man ist komplett mal da raus. Das ist man auch ganz sehr, finde ich, wenn man einfach mit Freunden ein schönes Abendessen hat oder in Gemeinschaft auch unterwegs ist. Also das vielleicht nochmal so ein kleiner Schlenker. Also da finde ich auch schon die Gemeinschaft sehr stark in der Qualität von Freude, wenn man die so bewusst wählt. Und auch die Mitfreude, also ja, wie gesagt, weil für mich liegt Freude auch sehr viel immer in der Verbindung mit anderen Menschen zu sein. Also vielleicht auch an einem Tag, wo ich denke, wo heute ist ganz schön voll, aber wenn ich unterrichte, also ich freue mich dann immer, einfach die Leute zu sehen und für die Leute was Gutes bereitzustellen. Das ist für mich auch immer eine große Quelle von Freude, wo ich immer gut andocken kann. Und die ist ja auch so ein bisschen weg von mir sozusagen. Oder okay, ich bin da drin mit in diesem System, aber es ist erstmal auch für andere. Also mit Freude finde ich was ganz, ganz, ganz Schönes und Wertvolles. Und das versuche ich auch immer wirklich gut, auch für mich sehr bewusst zu praktizieren. Ja.
Also mit Freude hat ja ganz viel damit zu tun, sich für die Dinge zu erfreuen oder an den Dingen, die anderen widerfahren. Und bringt uns ja dadurch ganz stark A zum anderen, dadurch ein Stück weit weg von uns. Und wenn wir es wirklich schaffen, uns mit dem anderen zu freuen, also wirklich nicht an der Sache zu erfreuen und sie cool zu finden, sondern uns für den anderen zu freuen und in die Freude des anderen Menschen einzuklinken, dann führt uns das weg von Gier, von Neid und im schlimmsten Fall sogar von der Misskunst. Ne? Und das sind ja auch Aspekte, die uns den Zugang zur eigenen Freude wiederum viel leichter machen. Ne? Weil was sonst passiert, ist ja auch ganz häufig, dass ein anderer hat irgendwas, ein anderer kann irgendwas, ein anderem widerfährt irgendetwas. Und dann gehen wir im besten Fall in den Neid. Neid drückt ja wenigstens noch eine gewisse Wertschätzung dem gegenüber aus, aber im schlechteren Fall halt in die Misskunst.
Ja.
Dass wir quasi so neidisch sind, dass wir es dem anderen missgönnen, nur weil wir es nicht haben. Dann hängen wir natürlich wieder in der Falle.
Ja.
Irgendeine Abneigungsenergie. Und insofern ist für mich, so finde ich, auch dieses Komplettpaket der Mitfreude macht A, die Freude nach innen leichter. Also aus meiner Sicht. Und was du gerade sagtest, es erleichtert komplett dieses Miteinander, weil wir haben ja entwicklungsbiologisch alle mal gelernt, wir sind ja ohnehin nur im Rudel überlebensfähig. Deshalb ist ja für uns die soziale Bindung so wichtig. Aber wir praktizieren es ja nicht immer so. Wir leben ja häufig sehr, sehr, oh, sehr, sehr um uns selbst kreisend. Und es scheint immer nur um uns zu gehen. Und wir hören anderen vermeintlich zu, aber eigentlich gucken wir nur, was kann ich schon wieder Kluges drauf antworten, um selbst gut dazustehen.
Okay, ja. Ja, es ist auch trotzdem, das finde ich immer so schön, ne? Das bringt Yoga ja auch als Tradition mit hier für uns. Also es ist auch so kulturell nicht so wie halt oft in anderen Gegenden, also Richtung Asien, wo das auch wirklich von klein auf ja Teil der Kultur ist, ne? Dass man das, also wie Dankbarkeit und sehr, sehr, sehr viele wunderbare Dinge mehr, die so verankert sind richtig und von kleinem Kind an vermittelt werden. Das ist hier ja leider nicht. Deswegen ist das, glaube ich, auch manchmal, also ich erlebe das manchmal leider, also für mich, für meinen Geschmack, für mein Wohlbefinden viel zu neidvoll, die Gesellschaft. Das macht mich wirklich oft auch traurig. Man nimmt sich am Ende sogar selber ganz viel weg, ne? Nicht nur dem anderen.
Ja, aber du steckst ja letzten Endes, du kriegst ja das, also um den Gedanken nur für die, die uns zuhören, weiterzuspinnen, du kriegst ja durch das Neiden nicht das, was du möchtest. Nee. Und durch die Missgunst verstimmst du nur deinen Geist und deine geistige Ausrichtung dem anderen gegenüber und du hast immer noch nicht, was du willst. Ne? Die Frage ist, macht dich das denn so happy, wenn du das denn hättest? Oder ist es nur wirklich der Augenblick, weil jemand halt gerade was hat und die Energie der Gier? Aber wenn du den Gedanken halt rumdrehst, geht es dir mit Mitfreude immer besser als mit Mitgunst. Mit Missgunst. Mitgunst. Mitgunst wäre mit Freude, ne? Als mit Missgunst. Und insofern hat das was sehr Altruistisches, was uns auch ein bisschen mehr, du hast gerade gesagt, in die Zufriedenheit führt, finde ich genauso. Ne?
Ja.
Weil wir vielleicht so weit gehen können und so stark an der Freude des anderen mitzuerfreuen, dass wir das selbst gar nicht brauchen. Und wir können es ja bei unseren Kindern auch. Also alle, die Kinder haben, ihr werdet ja nicht sagen, oh, mein Kind hat jetzt eine gute Note gehabt. Ich missgönne es dem Kind, weil ich in der Schule so schlecht war. Ne? Also du freust dich ja einfach nur. Und das kann man halt bei anderen Leuten auch.
Und ich finde das auch schön. Also mir zeigt das auch immer auf, wenn ich so eine große Mitfreude habe über Menschen, die einfach gerade in einer ganz anderen Lebenssituation vielleicht sind oder so, habe ich tatsächlich auch eine Freude über mich, weil ich denke, also dass ich mich so reinen Herzens freuen kann, zeigt mir auch so ein bisschen vielleicht auch in diesem yogischen Unterwegssein, dass irgendwie die Praxis gut ist oder wie auch immer man das vielleicht ausdrücken
ja,
möchte.
Ja, absolut.
Also ich freue mich tatsächlich über mich selber und auch, dass auch da keine Glaubenssätze im Weg stehen oder irgendwas, was mir vielleicht auch anzeigen würde, oh, da musst du aber echt nochmal hingucken oder solltest bestenfalls, was dich da gerade irgendwie so anpiept, dass die Mitfreude da nicht möglich ist. Also das sind, finde ich, auch gute Wegweiser wieder zu uns selbst und vielleicht auch verbinden uns wieder mit unseren Werten oder vielleicht auch manchmal so nicht gelebten Wünschen oder sowas. Ja.
Also und dass das funktioniert, zeigt ja allein die Fankultur um Fußballclubs.
Ja?
Also was hast du mit den anderen zu tun? Was hast du eigentlich mit den Spielern zu tun? Aber diese Identifikation mit diesem Verein, mit dieser Vereinskultur, mit der Mannschaft, die lässt ja Fußballfans schier ausrasten, wenn ein Tor fällt. Das mag auch der Spaß an dem Sport selbst sein, aber da gibt's ja eine große Zugehörigkeit. Und ob die jetzt immer so sinnvoll ist, bis zu gewissen Ausmaßen, nur das sei dahingestellt, weil es wird ja dann schnell auch zu viel. Aber das zeigt ja, wie sehr wir zu dieser Verbindungsfähigkeit mit anderen fähig sind. Und dass es ein Akt des Willens ist. Ne? Also du hast dich irgendwann mal dazu entschieden, du findest halt die Mannschaft X besser als die Mannschaft Y, das ist deine Mannschaft. So, und wenn die halt irgendwie permanent verliert, dann bist du traurig, dann bist du zutiefst nicht im Mitgefühl, sondern schon im Mitleid. Und wenn die gewinnt, dann bist du halt bis zur Euphorie komplett in der Freude. Ne? Und sowas von in der Selbstfreude und in der Mitfreude. Und daran sieht man wunderbar, dass es ja funktioniert.
Ja. Ne? Das ist auch ein super schönes Beispiel.
Ja. Ja. In deinem Leben ändert sich nichts, aber deine Mannschaft gewinnt und plötzlich geht's dir gut. Ne? Also das ist ja, das zeigt ja, wie alles eigentlich oder die meisten Dinge in letzter Instanz eine Entscheidung des Geistes ist, wo in welche Richtung er sich entscheidet. Ne?
Ja.
Im Buddhismus gibt es die Idee des nahen und fernen Feindes. Die kennst du wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das vertraut ist. Genau. Du nickst. Das heißt, bei diesen geistigen Qualitäten sagt man immer, okay, es gibt eine geistige Qualität, die ich entwickeln möchte. Aber die hat quasi zwei Stolpersteine. Du kannst, das ist ein schmaler Grat, auf dem du dich bewegst, du kannst zu beiden Seiten abrutschen. Und du kannst sozusagen den nahen Feind treffen. Das ist der, der ist so nah, dass du ihn meistens übersiehst. Und den fernen Feind, das ist der, von dem du dich eigentlich automatisch distanzierst, weil du mit dem nichts zu tun haben willst, der ist für dich offensichtlich. Und ich würde gern mal diesen nahen und den fernen Feind bei dieser Mitfreude anschauen. Ja, vielleicht kann man das auf die Freude übertragen. Weil Freude und Mitfreude ist ja erstmal, haben wir herausgefunden, was Tolles. Ist ja wirklich was, was unser System ankurbelt, was unser Immunsystem beflügelt, ja, was uns resilienter macht, was uns aktiver macht, was uns leidenschaftlicher macht, sogar leidensfähiger. Mhm. Jetzt muss man auch bestimmen, bis zu welchem Grad ist das gut. Ja. Aber was uns also wirklich auch unsere Resilienz und unseren Ansporn erhöht. Also in guten Bahnen, auf eine gute Ebene, auf eine gute Intensität. Der Nahfeind dieser Mitfreude liegt, glaube ich, auf der Hand. Der Nahfeind der Mitfreude ist einfach Ablehnung und Kälte. Und das kennen wir, glaube ich, aus dem Alltag. Respektive der ferne Feind, der ferne Feind, ist die Ablehnung und die Missgunst. Das kennen wir aus dem Alltag, also den Feind, der uns deutlich ist. Aber wir sagen, okay, wenn wir keine Freude, keine Mitfreude zulassen, dann ist es ganz klar, dann resultiert es in Neid und Missgunst. Ablehnung der Person oder des Erlebnisses. Und ich glaube, das ist uns allen irgendwie klar. Aber es gibt so einen nahen Feind, nämlich der so eng damit verbunden ist und in dem man so leicht reinläuft als Falle, dass man ihn auf den ersten Blick nicht immer erkennt. Und das ist die Euphorie. Und die Euphorie, und das sehe ich sowohl bei der Freude als auch bei der Mitfreude. Ich hoffe, jetzt kriegen wir nicht ganz böse Leserbriefe oder so, wie man das nennt, Zuhörerbriefe, also nicht Briefe, E-Mails, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, ich lebe echt noch im letzten Jahrhundert. Aber abgesehen davon, weil ich möchte so ein bisschen so ein Bild aufmachen von, man möge mir nicht böse sein, von Eltern, die total um ihre Kinder kreisen. Und dann kommt das Kind nach Hause und hat, keine Ahnung, in der Schule irgendwas gebastelt, was so lala ist. Ich übertreib's jetzt, ja. Und die Eltern flippen halt volle Kalotte aus. Ja, also ist das Beste, was sie in ihrem Leben gesehen haben. Und das Kind ist ja also ein zweiter von Klecks und keine Ahnung, ne? Also mindestens hochbegabt. Entschuldigung für alle, die das jetzt zu plastisch ist. Aber ich glaube, wir wissen das, dass man dazu neigen kann, so in so eine totale Übereuphorie zu gehen. Ne? Im sozialen Miteinander ist es vielleicht ein bisschen blöd, weil der andere sich entweder gar nicht ernst genommen fühlt.
Das stimmt. Ja.
Oder vielleicht auch so die Idee mitbekommt, gerade bei Kindern, ey, du kannst alles, wenn du es nur willst. Und das ist ja nicht die Realität.
Nee.
Sagen wir mal ehrlich. Ja? Also wenn ich alles könnte, dann würde ich sagen, gut, ich bin jetzt Mitte 50, ich will morgen Bundeskanzler werden. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei null. Ne?
Sind die Idee gar nicht so schlecht, Timo.
So, aber das, lassen wir es dahingestellt sein. Aber bei der Freude ist es halt ähnlich. Ne? Und ich glaube, bei der Freude wissen wir auch, der ferne Feind der Freude, also sprich, wenn sie gar nicht da ist, der sie wirklich killt, ist die Trauer, ist die Angst, die uns halt einfach beide als Emotionen, haben wir schon besprochen, blockieren. Und dann ist wirklich die Frage, okay, was kann erstmal der Angst und was kann erstmal der Traurigkeit irgendwie auch gereichen, dass die so weit wieder runterfahren, dass ich überhaupt eine Möglichkeit habe, nur Richtung Freude zu gehen.
Ich könnte mir auch vorstellen, nicht, dass ich deinen Gedanken jetzt unterbreche, auch wenn wir sozusagen wirklich im reinen Überlebensmodus vom Nervensystem her sind, wird Freude ja auch einfach unwichtig. Das ist ja da keine Notwendigkeit. Wenn ich so im chronischen Stress bin, ist es mit Sicherheit viel, viel schwerer, einen Zugang zu dieser Freude auch zu finden, als wenn ich wirklich auch mein Nervensystem in einer Weise gut reguliert ist oder balanciert.
Absolut, absolut. Würde ich sogar einen kleinen Ausflug sogar zu machen, weil ich das ganz interessant finde, was physiologisch in uns vor sich geht. Entschuldigung, im Hintergrund ist, ich habe einen brutalen Wind, ich weiß nicht, ob man den hört, aber hier wachelt es ums Haus, ist nicht mehr normal. Wacheln ist stürmen, für die, die das Wort wacheln nicht kennen. Es gibt die Polyvagaltheorie. Und in der Polyvagaltheorie heißt das, dass wir drei Stränge haben, die unser autonomes Nervensystem regulieren. Das ist der sympathische Ast, der für, kurz gesagt, Aktivität etc., Belastung, Sport, Ausdauer, Dinge hinkriegen, kennen wir alle, da ist also Flight-Fight. Und dann haben wir aber noch zwei weitere, nämlich wir haben den Ruhemodus, den man allgemein als parasympathisches System beschreibt, der aber in zwei Haupt Nerven. Das ist ja im Moment in aller Munde. Also der Vagusnerv ist ja mittlerweile überall bekannt. Mhm. Aber es gibt den ventralen, bauchwärts, vorder, nach vorne gerichteten Vagus und den dorsalen, nach hinten, rückenwärts. Und die haben in dieser Vagus, also die Polyvagaltheorie, zwei Funktionen. Und zwar, dass quasi der bauchgerichtete Vagus, wenn er in seiner Funktion ist, sich abwechselt mit den sympathischen Systemen, wobei immer beide aktiv sind, nur die Dominanz des einen etwas höher, quasi in einer zur Leistung bereiten, ruhigen Form der Entspannung sind, die für soziale Kontakte geeignet ist, die quasi in sich ruht, vereinfacht gesagt. Und der ist immer dann an, also der, wenn wir in eine bedrohliche Situation kommen, dann funktioniert dieses Zusammenspiel, Bedrohung kommt, also Bedrohung kann E-Mail sein, zu viel zu tun, dann schalte ich quasi zu hoch ins sympathische System. Ich erledige das und habe das Gefühl, okay, ich habe es erledigt, ich habe die Situation gecoped und dann entspannt sich das Sympathische und der vordere Vagus erst übernimmt wieder und ich bin in der Entspannung, Reparatur, Erholung. Wenn das aber zu viel wird, in der Natur heißt es Freeze oder dann komplette Erschlaffung, das ist in der Natur dann der Moment, in dem das Tier erschlafft, wenn es gecatcht wird. Bei uns heißt es Burnout,
ja.
Weil dann haben wir so viel zu tun gehabt, dass wir es nicht mehr lösen können. Genau in der Überforderung sind, die du gerade meintest. Also dann überfordert, aber so stark überfordert, dass wir es nicht mehr hinkriegen, im Rahmen unserer Kräftemöglichkeiten irgendwie diese Situation zu klären. Und dann übernimmt der dorsale Vagus, also dieser alte Vagus, der bis hin zum Herzstillstand und Atemstillstand alles regulieren kann im Körper. Damit ist zum Beispiel der plötzliche Kindstod verbunden und sowas. Und wenn der übernimmt, dann bringt er uns quasi in den Zustand, wo genau das, was du gerade sagtest, nämlich an die Freude ranzukommen, nicht nur schwer, sondern unmöglich ist. Das heißt, er kommt komplett in den Burnout, in eine Depression, weil das quasi die letzte Schutzfunktion des Körpers ist, zu sagen, Alter, eben ist Tilt, eben mache ich gar nichts mehr, weil du machst mich ja gerade kaputt durch dein ständiges Arbeiten. Und das ist gut zu wissen, glaube ich, für all die, die auch so ein bisschen gewohnt sind, immer zu funktionieren. Das funktioniert eine Zeit lang, aber wenn du merkst, du kommst schon nicht mehr in die Freude, ist schon ein Warnsignal. Und wenn du merkst, du fängst jetzt irgendwann an zu resignieren, körperliche Symptome zu bekommen, Erschöpfungssymptome, du kommst nicht mehr gut aus dem Bett morgens, die Motivation sinkt, dann ist höchste Eisenbahn, irgendwas ganz dringend im System zu wechseln, egal ob das jetzt geht oder nicht, es sei denn, es geht um dein eigenes Leben und deine Existenz, weil sonst macht dein Körper einen kompletten Shutdown mit dir. Ne? Also nur so an, weil das ist ja, das, was wir gerade sagten eingangs, ist ja auch hormonell, spiegelt sich das ja genauso wieder und mit unseren physiologischen Grundsituationen. Ja? Also was ist gerade an? Und es bedeutet auch zum Beispiel im übertragenen Sinne, dass langanhaltende Bereiche oder Zeiten ohne Freude, ohne Zugang zur Freude, meistens dadurch bedingt, was wir eben hatten, auch höchst immunsuppressive Zeiten sind. Also wo das Immunsystem einfach runterschaltet, weil wir zu lange in der sympathischen Überlastung sind. Na? Jetzt waren wir noch nicht, entschuldigt jetzt diesen langen Monolog, aber ich fand es gerade irgendwie spannend und passend.
Super, super passend.
Aber lasst uns noch gucken, was in der Euphorie nämlich noch passieren kann, auch biochemisch, weil in der Euphorie passiert nämlich genau das Gleiche. Und das ist das, was viele Leute nicht sehen, weil dieser Nahfeind nicht in der Mitfreude, sondern in der Selbstfreude, wenn wir es mal so nennen, ist, dass wir so heiß werden auf das, was wir tun. Das zeigen ja auch Untersuchungen über den sogenannten Eustress. Eustress ist gefährlich, weil er biologisch das Gleiche macht wie Distress, aber nicht als Stress wahrgenommen wird.
Ja.
Leute sagen, oh, ich habe keinen Stress, macht mir Spaß. Mhm. Und dadurch überdrehst du und erschöpfst dich genauso, ohne es zu merken. Mhm. Und du läufst sogar ein Stück weiter, weil du ständig diesen Dopaminkick mit hast und gehst eigentlich körperlich zu weit gehen, muss ja kein Marathon sein. Körperlich zu weit gehen kann bedeuten, durch Euphorie einfach körperlich zu lange in einer Leistungsbereitschaft zu sein. Die muss gar nicht abgerufen werden. Und dann sitzt du auch noch auf deinem ganzen Cortisol, ist auch nicht so besonders gut, ne? aber ich will nur sagen, also Euphorie ist jetzt biochemisch gesehen als dauerhafter Zustand nichts Gutes. Kurzfristig kann er das beflügeln, ist ultimativer Stress, aber langfristig zu viel Freude, also ein Übermaß, überschwänglich zu sein, ist halt leider auch nicht gesund, möchte ich an der Stelle nur dazu erwähnen.
Ja, ja. Hm. Kennen vielleicht auch alle, die irgendwie ihr Hobby mal zum Beruf gemacht haben oder so.
Das kenne ich nicht.
Also, ja, durchaus. Das finde ich ein ganz, ganz wertvoller, wichtiger Punkt. Hm. Weil es ja auch, wir hatten ja auch eingangs gesagt, dass Freude auch immer eine Aktivierung macht und man unentwegt in dieser Überaktivierung unterwegs ist, ohne dass man es bemerkt. Hm. Ist mir durchaus ein Stück weit vertraut.
Katharina, du hast gerade von dem Berufszweig gesprochen, der seinen Beruf, sein Hobby, seine Leidenschaft, da gehören wir dazu.
Ja, natürlich. Ha?
Wir sind die Oberprivilegierten überhaupt. Ich bin dafür im Übrigen wirklich ganz ernsthaft sehr dankbar. Also es ist keine Normalität. Ja. Aber wie bringst du denn eigentlich in deinem Umfeld, deiner Professionalität, wie bringst du denn Leute im Unterricht und in der Praxis in die Freude?
Oh, das ist vielschichtig auch. Also für mich hat, auch gerade wenn wir den Weg zu Yoga rüber machen, dann ist für mich auch wirklich Freude was über einen, also ich versuche zu ermöglichen übers Unterrichten, über wirklich den Körper natürlich erstmal in so ein Loslassen, Aufmachen zu kommen, in eine Weite oder überhaupt erstmal ins Spüren, Wahrnehmen, raus aus der Identifikation auch mit dem Mind, ins Spüren rein und da natürlich auch erstmal alles da sein lassen, was da ist. Aber so, ich finde, ohne den Körper in eine Freude zu kommen, wüsste ich gar nicht, wie das funktionieren soll. Und deswegen ist Yoga da auch wirklich ein guter Weg, auch über die Yoga-Praxis, über erstmal wirklich Anspannung loslassen, vielleicht ein Stück weit weniger kontrollieren, atmen in allererster Linie, atmen, spüren. Und auch, das ist auch für mich ganz leicht, weil mich das auch so ein Stück weit ausmacht, schon immer, dass ich jemand bin, ich habe eine Tiefgründigkeit, aber ich habe auch eine Freude immer in mir durchaus. Und ich versuche auch immer im Unterrichten wirklich das ein Stück weit mit einfließen zu lassen. Das ist wirklich auch, also am Ende ist es egal, aber trotzdem finde ich, dass es schön ist, wenn was Freudvolles dabei sein darf oder wenn man miteinander mal lacht oder wenn es einen Humor hat. Das ist mir ganz, ganz wichtig im Unterrichten. Ich merke auch, ich verspanne mich selber in Stunden, die so ganz ernst sind, wo irgendwie, ist mir auch schon passiert, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich habe gerade irgendwie total in die falsche Richtung gedreht und sitze ganz anders als alle anderen und ich hätte eigentlich über mich selber lachen müssen und habe es tatsächlich nicht gemacht, weil diese Situation, diese Atmosphäre in dieser Yogastunde so war, dass ich gedacht habe, das versteht, glaube ich, jetzt keiner, wenn ich hier über mich selber gerade lachen muss. Genau, also ich versuche wirklich so eine Atmosphäre auch zu schaffen, die das zulässt oder ermöglicht oder ein Stück weit auch natürlich unterstützt.
Das kann ich mir so gut vorstellen, weil bevor du das Wort Humor erwähnt hast, habe ich so zurückgedacht. Ich meine, wir haben jetzt so ein paar Podcasts miteinander gemacht und im ersten Podcast, man beschließt ja meistens so ein bisschen aus dem Bauch raus, hast du da noch Lust drauf auf einen weiteren, ne?
Ja.
Und ich könnte mir total gut vorstellen, wie es mir in deinem Unterricht ging. Ja, also allein die Art und Weise, die Stimme zu hören, ist ja immer ein Lacher dabei. Ne? Und mir geht es halt genauso wie dir, dass ich in so super ernsten Stunden einfach meistens ein Thema habe. Ne? Also die können super gut sein. Ich will damit jetzt keinem Lehrer, Lehrerin zur nahe treten, das ist überhaupt nicht so gemeint. Ja. Aber ich meine dieses Verkrampfte. Ne? Also es gibt ja durchaus Stunden, die sind ganz, ganz toll, die sind sehr ernst, aber die sind nicht verkrampft ernst, die sind nicht schulmeisterlich, die sind nicht belehrend, die sind nicht einengend. Ne? Das meine ich. Und dieses Einengende, dass du wirklich so Angst hast, oh Gott, hoffentlich drehe ich nicht zur falschen Seite, hoffentlich setze ich meinen rechten kleinen Finger nicht irgendwo falsch hin. Ja. Das schafft bei mir auch nicht so Freude. Ich habe das damals bei Mayenga gelernt, beim Mayenga-Unterricht, den ich meine Zeit lang mitgemacht habe. Und die Schule, in der ich war, ich kenne also auch ganz tolle Iyengar-Lehrer und Lehrerinnen, aber die Schule, in der ich damals war, deren Namen ich hier auch draußen lasse, ich habe mich dermaßen eingeengt gefühlt. Und da habe ich mir wirklich gedacht, wie soll denn hier irgendwas Freude und Spaß machen? Du hast immer nur das Gefühl, du musst abliefern, aber nichts ist gut genug. Ja. Und das hat mich eher frustriert. Und deshalb glaube ich auch, Schüler mal zu loben, auch wenn es gar nicht so cool ist. Also Ja, einfach nur zu sagen, hey, ist doch geil, was du machst. Wie fühlt sich's dann an? Das ist doch super. Und halt nicht diese Daumenschrauben anzulegen, nicht in diesem Pattern von richtig falsch oder dieses Wording von, oh, du machst das falsch, ich zeig dir, wie das richtig geht. Sondern wirklich einfach sehen, richtig und falsch ist, liegen sowieso im Auge des Betrachters und guck halt, was fühlt sich denn wie an? Aber ich glaube, wenn wir so ein Fahrwasser aufmachen, dann schaffen wir ein gutes Ding. Oder auch einfach so ein bisschen Spaß an der Bewegung.
Total, ne? Total.
Oder wenn nicht zu viele Männer im Raum sind, auch mal tanzen lassen.
Ja.
Ich will jetzt keinem Mann zu nahe treten, aber meistens tun sich so ein bisschen schwerer, rein empirisch betrachtet.
Das stimmt. Ja. Und gleichzeitig, was ich auch schön finde, also das ist für mich auch ganz leicht, also und auch aus der, also im schönsten Sinn auch aus dieser Rolle als Yoga-Lehrerin heraus, glaube ich, dass auch für viele Menschen das dient, dieses ganz echte sich willkommen fühlen. Das fällt mir auch so leicht, immer auch diesen Mensch zu sehen mit seiner Schönheit oder ihrer Schönheit. Und ich glaube, dass das auch auf einer vielleicht auch oft unbewussten Ebene auch ganz viel Freude auslöst, weil ich denke, so sind wir Menschen einfach. Wir freuen uns über Verbindung. Und das muss gar nicht ja in dem Sinne so eine klassische Wertschätzung sein, aber ein ja unterbewusstes Zeichen von so wie du bist, bist du okay und ich freue mich, dich zu sehen. Also das ist ja auch was total ansteckend und spürbar ist, glaube ich.
Du triggerst in mir gerade total das Thema für den nächsten Podcast.
Oh, wie schön.
Ja. Ich finde, darüber sollten wir den nächsten Podcast machen, weil ich das auch so ultimativ wichtig finde. Wirklich Verbindung. Verbindung und Offenheit.
Ja.
Das ist so wichtig. Sangha.
Ja.
Ich glaube, das wäre, also bei mir ist gerade so, zack, ich weiß, was ich im nächsten Podcast machen möchte, passiert.
Super gerne.
Ja, was können wir unseren Leuten noch mitgeben, die zuhören? Haben wir noch irgendeinen Schwank aus der Jugend? Haben wir noch irgendwas? Irgendeinen nicht mit dem Finger wedelnden Hinweis, eine Idee?
Das ist uns wichtig. Also was ich schön finde, ganz vielleicht von mir selber auch nochmal berichtet im Kontext auch Yoga rein mitten ins Leben, ist, dass ich finde, man, da ist es wieder, genau, ich kann vielleicht Lust machen darauf, dass man Freude vielleicht so ein Stück weit als so eine, also ich meine so eher so diese tiefe innere Freude, dass man die sich kultiviert, weil ich finde, die liegt auch überall drunter. Also selbst wenn ich in der Traurigkeit bin, ist da drunter für mich immer noch so greifbar so ein kleines bisschen diese tiefe Freude, die irgendwie für mich alles auch zusammenhält und irgendwie so ganz das Leben so ganz lebenswert macht. Wohlwissend, es geht am Ende nicht um diese Freude, aber es ist einfach so schön, wenn die auch da ist. Und also gar nicht, dass die jetzt immer da sein muss oder dass das irgendwie so ein neues Ding von Selbstoptimierung sein soll. Das liegt uns immer fern hier. So, genau, Daumen runter. Hier, Timo. Hier ist Timo nicht.
Selbstoptimierung ist das Unwort des Jahres.
Das ist nicht die nächste Aktion. Jetzt muss ich mich noch ganz doll immer freuen oder in der Freude sein. Also, um Gottes Willen, genau das Gegenteil, sondern wirklich dieses tiefe, vielleicht also auch dieses tiefe Ja zum Moment, genauso wie er ist.
Ja. Also ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort so aus der yogischen Sicht, ne? Weil das macht ja den Begriff der Freude ein bisschen weiter, wie wir ihn, glaube ich, auch echt verstehen können, dass es so ein Mischmasch auch sein darf aus einer tiefen Dankbarkeit, dem, was wir Santosha nennen, Zufriedenheit. Und so gemischt mit Vertrauen, dass es das Leben letzten Endes irgendwie ja schon immer gerichtet hat und auch richten wird. Und selbst wenn, naja, wir sind nicht der Nabel der Welt. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen mit einer ganz leicht altruistischen Einstellung durchs Leben geht und einfach nur weiß, dass man selbst nicht das Allerwichtigste im Universum ist und so auf das Große guckt und es ist ja immer so viel Schönes. Ja, also bei allem Schwarz und Grau ist ja ganz viel Schönheit immer gleichzeitig da.
Ja.
Und wenn wir uns nur daran erinnern, wenn es um uns gerade nicht verfügbar ist, dass wir in so einer Form von, du nennst es Freude, ich würde es jetzt schon fast Zufriedenheit oder Dankbarkeit nennen. Ne? Im Englischen gibt es dieses Wort Grace so ein bisschen, dass man da so ein bisschen reinsinkt.
Ja.
Ne? Vielleicht kommen wir da sogar ran, wenn wir beim Thema Verbindung am nächsten Mal sind.
Ich freue mich drauf.
Ja? Also Schlusswort von mir, gibt der Freude allen mehr Platz. Ich glaube, sie hat es wirklich verdient.
Oh ja.
Ja, absolut. Meine Liebe, ich danke dir für die schon wieder fast Stunde. Zack, bumm, ist die Zeit vorbei.
Ja, ich danke dir.
Und das nächste Thema haben wir, glaube ich, schon. Ich danke euch fürs Zuhören.
Ja, schön, und dass ihr hier dabei seid.
Bis zum nächsten Mal. Thema kennt ihr schon, ne? Verbindung.
Schön.
Ciao.
Bis ganz bald.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.